Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
Wie sehen Sie denn die aktuelle Lage in den deutsch-russischen Beziehungen auf ein gefühltes Tauwetter unter dem Außenminister Sigmar Gabriel? Folgte die nun anhaltende gefühlte Eiszeit unter Heiko Maas. Kann es denn überhaupt noch schlimmer gehen oder täuscht das Gefühl?
Also ich teile das Gefühl nicht. Ich würde auch nicht reden unbedingt von einem Tauwetter vorher und einer Eiszeit heute. Tatsache ist, die Beziehungen sind kompliziert. Und sie sind vor allen Dingen im politischen Bereich kompliziert und schwierig geworden. Schon seit 2014, also in den vergangenen 5 Jahren, würde ich sagen. Aber ich sehe andererseits auch, dass es durchaus positive Zeiten und Zeichen gibt in unseren Beziehungen. Die Wirtschaftsbeziehungen sind durch ein gewisses Auf und Ab gegangen, durch die Sanktionen, aber sind in den letzten Jahren durchaus auch wieder zum positiven und zum größeren Engagement der deutschen Firmen in Russland geworden. Lassen wir mal die Nord Stream-Problematik für einen Moment beiseite, wo es im Augenblick schwierig auch wiederum ist. Aber immerhin ist bezeichnend, dass ungeachtet des nicht unerheblichen Drucks, den wir aus Amerika verspüren, bisher die deutsche Seite an dem Nord Stream 2-Projekt festgehalten hat. Das ist also ein immerhin durchaus, wie ich finde, positiv zu bewertendes Zeichen. Das andere, wo ich also wirklich ganz zuversichtlich bin, ich will nicht sagen unbedingt optimistisch, aber zuversichtlich bin, ist, dass der Bereich, wo es um den Austausch und die Begegnung zwischen Deutschen und Russen geht, immer noch sehr positiv darstellt sich. Der Wissenschaftsaustausch, die wissenschaftliche Zusammenarbeit, dort, wo überall Ebenen sind, die wir in der Vergangenheit bearbeitet haben, geht weiter. Der Studentenaustausch, Schüleraustausch funktioniert. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiges Element, dass eben junge Menschen die Gelegenheit haben, hin und her zu reisen und vor allen Dingen aus eigener Anschauung die Menschen des anderen Volkes kennenzulernen. Ein ganz wichtiger Aspekt. Dann ist nicht zu unterschätzen, das, was in Städtepartnerschaften sich tut. Dass wir vor 2 Jahren diesen großen Kongress in Krasnodar gehabt haben, mit 600 Teilnehmern aus Städtepartnerschaftsbeziehungen, Deutschen und Russen, unter Teilnahme der beiden Außenminister, das ist wirklich ein positives Zeichen. Und insofern halte ich also die Frage, ob wir Tauwetter gehabt haben und jetzt Eiszeit haben, nicht ganz zutreffend. Einfach weil es Phasen und Elemente gibt, die man durchaus positiv einschätzen kann und an denen auf jeden Fall festgehalten werden muss. Und die deutsche Überzeugung bis hinauf zur Bundeskanzlerin ist die, dass dort, wo wir fruchtbar zusammenarbeiten, wir dies auch weiter tun sollen, wissend, dass wir in den politischen Beziehungen sehr viel mehr Probleme haben, die wir vor allen Dingen als Deutsche aus eigener Kraft nicht unter Kontrolle bringen können. Da können wir unseren Beitrag leisten, aber wir können das nicht alleine stemmen.
Sie haben das Gasrohrleitungsprojekt Nord Stream 2 erwähnt. Das bleibt im Moment vielleicht das einzige Projekt, das Russland und Deutschland im wirtschaftlichen Bereich verbindet. Sie haben auch den Druck erwähnt auf die Bundesregierung, dieses Projekt fallen zu lassen. Aber dieser Druck, der findet statt nicht nur von außerhalb, sondern es gibt auch viel innenpolitischen Druck, viel Gegenwind für dieses Projekt innerhalb Deutschlands. Aus der Politik, aber auch aus der deutschen Presse. Womit erklären Sie, dass auch innerhalb Deutschlands dieses Projekt so vehement bekämpft wird? Und warum wird das so unheimlich politisiert?
Das hängt sicherlich zusammen mit der faktischen Verbindung der Nord Stream 2-Leitung mit der Frage der Fortführung von Gaslieferungen durch die Ukraine. Ich glaube, das kann man nicht voneinander trennen. Und die Bundeskanzlerin hat ja auch immerhin versucht, eine russische Zusage zu erhalten, dass auch wenn Nord Stream 2 in Betrieb genommen wird, die Ukraine nicht abgeschaltet wird. für die Ukraine, für die wir uns natürlich hier im Westen auch verantwortlich fühlen, ist die Frage des Transits russischen Erdöls und Erdgases durch das Land von nicht unbeträchtlichem ökonomischem Wert. Der Wert, der Zahlungswert liegt ungefähr bei 2 Milliarden Euro im Jahr. Und das ist also für ein Land wie die Ukraine nicht zu vernachlässigen. Wenn es also dazu führte, dass Russland entschiede, dass kein Transit, kein Öl- und Gastransit durch die Ukraine mehr stattfinden sollte, wäre das für die Ukraine ein wesentlicher Verlust. Die Frage wäre natürlich, wie sich das darstellt dann als eine Belastung auch für das westliche Europa, ob es dann in irgendeiner Weise ausgleichend gegenüber der Ukraine einspringen müsste. Das ist eigentlich der Grund, weshalb es in der Innenpolitik, in der deutschen Innenpolitik, aus der Solidarität mit der Ukraine den Widerstand gegen Nord Stream 2 gibt. Ungeachtet des auch sich solidarisch Erklärens in der einen oder anderen Weise mit dem, was aus Amerika kommt. Aber die beiden Motive muss man meiner Ansicht nach trennen.
Das Stichwort Ukraine. Welche Rolle hat die deutsche Außenpolitik und speziell die deutsche Diplomatie in der Entstehung der Ukraine-Krise gespielt, die sich jetzt gerade zum 5. Mal gejährt hat vor kurzem?
Also wenn Sie nur auf die Maidan-Ereignisse anspielen, obwohl das natürlich nicht der Anfang der Ukraine-Krise ist, das geht ja sehr viel weiter zurück. Aber wenn wir also nur einmal zunächst mal schauen auf die Frage des Maidan, wissen wir ja, dass also der deutsche Außenminister damals Steinmeier, jetziger Bundespräsident, zusammen mit dem französischen Außenminister versucht hat, dort eine vermittelnde Rolle einzunehmen und dass man da auch ein Protokoll ausgehandelt hat, auch jedenfalls in Gegenwart eines russischen Unterhändlers, meines Wissens war das Herr Lukin aus Moskau,
der Menschenrechtsbeauftragte,
der aber keine Zeichnungsvollmacht hatte, der also sich nicht so solidarisiert hat mit diesem Vorschlag, wie das der deutsche und der französische Außenminister getan haben. Und wir wissen, und das brauche ich jetzt nicht im Einzelnen darzulegen, dass das, was dort ausgehandelt worden ist, von dem Maidan verworfen wurde. Und damit war eigentlich das, was die deutsche Diplomatie unmittelbar hätte leisten können zu diesem Ereignis, damit ist das hinfällig geworden.
Und warum hat man sich damit so leicht abgefunden, dass dieses hart erarbeitete Abkommen, dass dieser Kompromiss, das eigentlich der Opposition damals alles gewährte, wonach sie gestrebt hatte, dass es so schnell, so brutal verworfen war und dass da aus russischer Sicht, aber ich glaube aus rechtlicher Sicht ein gewaltsamer Umsturz passiert ist.
Wissen Sie, in revolutionären Situationen ist es sehr schwer, die Kontrolle zu behalten. Ich meine, schauen Sie sich revolutionäre Situationen an, wo immer sie in der Welt passieren. Schauen Sie auf Ihre eigene Revolution im Februar 1917 und im Oktober 1917. Schauen Sie auf die französische Revolution. Einfach nur, wenn man sich einmal mal Revolutionsgeschehen anschaut. Und für meine Einschätzung hat es auf dem Maidan auch eine wirkliche Revolution gegeben, dann ist es sehr schwer, diese Bewegungen, die sehr multivektorisch sind, wirklich unter eine Kontrolle zu bringen. Und ich glaube, deshalb sind die einfach mit ihrem Kompromissvorschlag gescheitert, weil das, was von den revolutionären Kräften verlangt wurde, in diesem Protokoll schon nicht mehr angesprochen wurde. Darin sehe ich den Grund, weshalb es gescheitert ist.
Da muss man auch fairerweise anmerken, dass die aus der Oktoberrevolution 1917 hervorgegangene Regierung viel mehr Zeit gebraucht hat, um anerkannt zu werden, als die Post-Maidan-Regierung.
Das war auch die Endsituation des Ersten Weltkrieges, das darf man nicht vergessen, die da für die Situation Oktober 17 hineingespielt hat.
Aber das war mehr oder weniger eine Fußnote. Was dann auf diesen Machtwechsel, Revolution, Umsturz, wie man das auch definiert, folgte, war die Trennung der Krim von der Ukraine und Anschluss an Russland, das in Deutschland als eine Annexion bezeichnet wird. Und das bleibt der eigentlich größte Trenngraben bis heute in den deutsch-russischen, generell in den russisch-westlichen Beziehungen. Wo sehen Sie überhaupt hier Ansätze für eine Lösung, wenn man jetzt von dem kategorischen Imperativ, die Krim zurückzugeben, absieht?
Wissen Sie, ich bin lang genug Diplomat gewesen, um zu wissen, dass der schnelle Ruf nach Lösungen einfach nicht realistisch ist. Es gibt Probleme, politische Probleme, die nicht schnell lösbar sind, manchmal vielleicht gar nicht lösbar sind, aber auf jeden Fall nicht in einer absehbaren Zeit lösbar sind. Für mich ist es sehr lehrreich gewesen, immerhin als deutscher Diplomat, zu sehen, dass mein Land 45 Jahre lang geteilt war und ein Problem darstellte in den internationalen Beziehungen, an dessen Lösung man sich immer wieder mal versucht hat und nicht vorangekommen ist. Man braucht ja nur die ganze Geschichte der Jahre 1949 bis 1989 einmal Revue passieren zu lassen, um zu wissen, was ich meine. Und dann ergab sich eine Situation, die durchaus ihre Vorbereitung gehabt hat, schrittweise, in vielen Schritten. Moskauer Vertrag von 1970, KSZE-Vertrag von oder Vereinbarung von 1975 und so weiter, die schließlich eine Situation herbeigeführt haben, wo das deutsche Problem lösbar wurde. Und deshalb bin ich so sehr zurückhaltend. Schauen Sie sich das Palästina-Problem an, das Nahostproblem. Unlösbar seit 1947. Bisher nicht lösbar. Und in solchen Situationen, wo Probleme gegenwärtig nicht lösbar sind, gebietet es das oberste Prinzip des Zusammenlebens der Völker, nämlich den Frieden zu bewahren, dass man diese Probleme versucht einzuhegen und in einer Weise zu behandeln, dass sie nicht weitere neue Konflikte aus sich heraus erzeugen. Und insofern meine ich, gegenwärtig ist das Problem Krim nicht lösbar und dann muss man ein solches Problem anerkennen, dass es ein Problem ist und unter Umständen zur Seite legen, versuchen kleine Schritte zu machen, um es erträglich zu machen und zu warten, welche Entwicklungen sich abzeichnen, die ein solches Problem dann zu gegebener Zeit, und diese gegebene Zeit kann Dekaden sein, einer Lösung dann zuzuführen.
Wie die Meinungsumfragen auf der Krim ergeben, die von namhaften westlichen Forschungsinstituten durchgeführt worden sind, dann befürwortet nach wie vor die große Mehrheit der Bewohner der Halbinsel den Anschluss an Russland, auch 2, 3, 4 Jahre nach dem nicht anerkannten Referendum. Also die Krim würde, wenn es nach dem Willen der Bevölkerung ginge, nicht zurück an die Ukraine gehen. Sehen Sie eine Chance, dass die Bundesregierung das eines Tages einsieht und ihre bis dato kompromisslose Haltung, Krim ist ein Teil der Ukraine, dann doch ändert?
Also wissen Sie, in der Politik soll man nie, nie sagen, nicht wahr? Und es ist also durchaus denkbar, eine Situation, dass eine Situation eintritt, so wie Sie sie beschrieben haben. Nur gegenwärtig sehe ich das nicht, dass wir zu diesem Punkt hinkommen, weil einfach, wissen Sie, das Krim-Problem hat auch den anderen Aspekt, dass durch die, wie wir sagen, Annexion der Krim ein wesentliches Element des europäischen Vertrauens zerstört worden ist. Die Schlussakte von Helsinki, wie die Charta von Paris, haben ein Prinzip eindeutig festgeschrieben, dass es Grenzveränderungen in Europa nur geben soll mit der Zustimmung der betroffenen Staaten. Das ist ein Prinzip gewesen, das wir als wichtiges Prinzip angesehen haben und auch heute noch ansehen. Und es kommt noch ein anderes hinzu, wenn Sie sich die Budapester Abkommen aus dem Jahre 1994 über die Übergabe der ukrainischen Nuklearwaffen an Russland, woran ein eminent wichtiges Interesse vor allen Dingen der Nuklearmächte, also Amerika und England, bestanden hat, dass eben es zu keiner Proliferation von Nuklearwaffen käme, dass also nicht ein neuer Nuklearstaat, sprich Ukraine, entstünde, sondern dass eben die Nuklearwaffen, die in Zeiten der Sowjetunion in der Ukraine stationiert waren, dass die nach Russland kämen. Das Gegenstück zu der Übergabe der Nuklearwaffen an Russland war die Garantie der existierenden Grenzen der Ukraine durch die drei Garantiemächte Russland, Amerika, Großbritannien. Diese Garantie ist durch die, ich sage noch einmal, Annexion der Krim beiseite gewischt worden. Und wissen Sie, ich, wie gesagt, viele Jahre im Auswärtigen Dienst gewesen und mir ist ein Wort von unserem ehemaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt sehr deutlich in Erinnerung geblieben, dass das Wichtigste in der Politik meines Landes, Deutschlands, aber das gilt für jedes andere Land auch, die Frage der Verlässlichkeit ist. Dass das, wozu man sich einmal bekannt hat, was man einmal unterschrieben hat, dass man sich darauf auch verlassen kann. Und wenn man sich auf eine Vereinbarung nicht mehr verlassen kann, sprich wenn das Budapester Abkommen einfach zur Seite gewischt wird, dann entsteht ein Vertrauensverlust, der sehr tief geht und das wird verlorenes Vertrauen wiederherzustellen, ist ein langer Prozess. Und das wirkt sich eben auch in der Frage der Krim aus.
Ja. Das Abkommen von Kiew wurde schließlich, hat nicht einmal 24 Stunden gewährt, wurde auch zur Seite gewischt. Aber da hatte man wiederum doch etwas mehr Verständnis als beim Budapester
Abkommen. Moment, aber das sind unterschiedliche, ich meine, das eine ist ein Regierungsabkommen, das andere, ich habe es ja schon vorher erklärt, ist also eine Erklärung gewesen, die von sicherlich von Ukraine auch mit unterzeichnet wurde. Nur die ukrainische Führung, die dieses Kiewer Abkommen mit unterzeichnet hatte, hatte praktisch keine Basis mehr, wie sich in der Tatsache gezeigt hat, dass dieses Abkommen sofort beiseite geschoben wurde. Das sind zwei verschiedene Dinge. Ich glaube, die darf man nicht miteinander vergleichen.
Gut, ich glaube, in der Frage ist es wirklich schwierig.
Es ist schwierig.
Einem gemeinsamen Punkt zu kommen. Ich möchte dann Sie zitieren. Sie haben doch einmal über Russland gesagt, dass Russland für Deutschland das Schlüsselland wäre. Ist denn dieser Schlüssel mittlerweile komplett verloren gegangen oder wurde dieser Schlüssel vielleicht auch mit Absicht verworfen?
Also schön, dass Sie mich da zitieren. Dankeschön. Jetzt zitiere ich nochmal einen anderen Politiker der Bundesregierung, Bundesregierungszeiten, nämlich Egon Bahr. Egon Bahr hat einmal gesagt, für Deutschland ist Amerika unverzichtbar. Und Russland oder die Sowjetunion, als er damals es gesagt hat, ist unverrückbar. Und das ist eine Wahrheit. Russland ist ein Teil Europas auf unserem gemeinsamen Kontinent. Und das bedeutet, für Deutschland kann es keine Politik geben, die an Russland vorbeigeht und die Russland ignoriert. Das geht nicht. Und da werden Sie keinen Politiker finden in Deutschland, der so etwas behaupten würde. Wir haben immer, und ich meine, gehen Sie selbst in der Geschichte der alten Bundesrepublik zurück, die Tatsache, dass unser, ich sage jetzt einmal ganz bewusst, großer Kanzler Adenauer 6 Jahre, nachdem er ins Amt gekommen ist, bereits im Jahre 1955 nach Moskau gereist ist und dort eine Vereinbarung mit der sowjetischen Regierung getroffen hat, die zwar in vielen Dingen nicht so erfüllt worden ist, wie es von der sowjetischen Seite vielleicht erhofft oder erwartet wurde, die aber gleichwohl einen wichtigen Grundstein gelegt hat für alles Weitere, was danach gekommen ist. Selbst daran können Sie erkennen, dass jemand, der so ausgesprochen eine Westorientierung in die bundesdeutsche Politik der alten Bundesrepublik hineingetragen hat, nämlich wie Adenauer, von Anfang an sich bewusst war, dass der Schlüssel für die deutsche Wiedervereinigung, wenn immer sie denn einmal käme, in Moskau liegt. Und davon bin ich auch immer überzeugt gewesen. Und deshalb war es wichtig, dass wir ein brauchbares, ein belastbares Verhältnis damals zur Sowjetunion entwickelten und dass wir dieses nach dem Ende der Sowjetunion auch zu Russland begründet haben. Und ich würde sogar sagen, bis heute unter allen Schwierigkeiten immer noch unterhalten. Von allen Ländern Europas, des Westens, mögen Sie auch meinetwegen sagen, der NATO, ist eigentlich Deutschland immer noch dasjenige, das sich am intensivsten darum bemüht, die Beziehungen zu Russland nicht nur nicht abreißen zu lassen, sondern auch mit Substanz immer wieder anzureichern. Dazu gehören eben auch diese Formen, diese Wege der Zusammenarbeit, von denen ich eingangs gesprochen habe, nicht? Wissenschaftsbereich, Austauschbereich, Kooperationsbereich.
Es ist aber ein offenes Geheimnis, dass eine wichtige Ausrichtung der US-Außenpolitik, speziell Deutschlandpolitik, es war, Russland und Deutschland auseinanderzuhalten. Legendär ist die Aussage des Chefs des einflussreichen Think Tank Stratfor, George Friedman, geworden, der darüber direkt spricht, dass es für die USA immer schon ein großes Anliegen war, einen Keil zwischen Russland und Deutschland einzutreiben. Haben Sie als Diplomat das auch gespürt, dass von den amerikanischen Partnern und Freunden, dass dieser Druck ausgegangen ist, nein, nur nicht zu sehr dann sich in die Nähe des Russen zu begeben. Wie hat es sich denn auch praktisch ausgewirkt?
Soll ich Ihnen denn mal ein kleines Geheimnis verraten?
Ja, aber gern.
In den 90er Jahren war es gab ja immer die Kooperation der vier, der ehemaligen drei westlichen Besatzungsmächte und Deutschland, alte Bundesrepublik. Diese enge Kooperation, die hier schon indiziert war wegen der Verantwortung für die Wiedervereinigung Deutschlands und für die besonderen Rechte der Alliierten in Berlin. Diese Zusammenarbeit gab es. Und nach der Wiedervereinigung haben wir uns bemüht, den Amerikanern deutlich zu machen, dass es doch wichtig wäre, dass neue demokratische Russland in diesen engen Kreis der politischen Koordination einzubeziehen, als fünftes Mitglied. Und ich glaube, das wäre durchaus sinnvoll und richtig gewesen. Und das haben die Amerikaner abgelehnt. Das wollten sie nicht.
Unter Clinton?
Das war die Clinton-Zeit, ja. Das wollten sie nicht.
Und wie haben Sie es erklärt? Warum wollten Sie
das? Das wird nicht erklärt. Sowas erklärt man nicht.
In einer gewissen
Weise ist das dann doch noch realisiert worden, indem nämlich Helmut Kohl sich sehr stark dafür eingesetzt hat, dass Russland in die G8 käme. Ja? Das war zwar nicht dieser enge Kooperationskreis, von dem ich gesprochen habe, aber immerhin ein anderer. Und die G7, die ursprünglich von Helmut Schmidt mit Giscard d'Estaing ganz eindeutig als eine wirtschafts-finanzpolitische Operation angesehen wurde, ist ja sehr viel stärker politisiert worden und sehr viel stärker zu einem politischen, auch sicherheitspolitischen Koalitionsgremium geworden, wobei die Wirtschaft und Finanzen auch immer noch eine wichtige Rolle spielten. Da sind sie reingekommen, aber in diesen engen Koalitionskreis nicht, und die Amerikaner haben das nicht gewollt.
Wundert Sie denn, dass nach dem Machtantritt von dem amtierenden Präsidenten Donald Trump die große Angst, die die deutsche Außenpolitik und die Bundesregierung, die Eliten befallen hat, war, dass Trump, das wurde auch so freimütig zugegeben, eine freundlichere Linie gegenüber Russland fährt?
Das sehe ich nicht so. Also solche Äußerungen hat es ja von Trump gegeben, die aber gar nicht sich wirklich realisiert haben. Das liegt letztlich wohl auch an den Widerständen, die ihm aus dem Kongress begegnet sind. Und die Reaktion auf sein Treffen mit Präsident Putin in Helsinki in Amerika war ja verheerend. Das heißt also, das, daraus ist ja nicht wirklich etwas geworden. Aber ich würde auch nicht sagen, dass das in der deutschen Politik irgendwie eine Beunruhigung ausgelöst hat. Tatsache ist, dass die eigentliche Konfrontation zwischen Amerika und Russland besteht. Und da sind wir irgendwo dazwischen, ohne dass wir wirklich Entscheidendes bewegen können. Wir haben Einfluss in Amerika, heute unter Trump wenig, in früheren Zeiten mehr. Wir haben Einfluss in Russland, gewissen Einfluss. Das heißt, wir können, wie man ja zum Beispiel an dem Minsk-II-Abkommen sieht, ja, das ist ja doch durchaus etwas gewesen, was getragen gewesen ist, maßgeblich von der europäischen Diplomatie, letztlich von der Kanzlerin, die nur zur Absicherung in Europa auch die Franzosen und der Präsident Hollande mit einbezogen hat. Aber tatsächlich, die treibende Kraft an dieser Stelle ist tatsächlich die Kanzlerin gewesen. Das heißt also, es gibt Möglichkeiten der Einflussnahme sowohl in der einen wie in der anderen Richtung, aber nicht entscheidend. Entscheiden können wir nicht. Wir können nur versuchen, sozusagen die Dinge ein wenig auszugleichen oder auszubalancieren. Hätten wir eine einheitliche europäische Haltung, sähe das ganz anders aus. Aber das haben wir nicht. Und es gelingt uns leider bis zum heutigen Tage nicht, eine einheitliche europäische Außen- und Sicherheitspolitik wirklich zustande zu bringen. Davon wird viel geredet. Es gibt viele einzelne Foren, wo so etwas getan wird. Es gibt eine außenpolitische Beauftragte der EU und so weiter. Aber die EU spricht nicht mit einer Sprache. Und das ist ein wirkliches Manko. Die Situation in der Welt sähe anders aus, wenn die EU mit einer Sprache in diesen Fragen sprechen könnte.
Vielleicht ist es ja die gelebte Demokratie und Meinungsvielfalt, wenn die EU nicht mit einer Sprache, sondern mit 28, na, demnächst 27 Sprachen spricht.
Ja, aber wissen Sie, in der großen Politik, wo es wirklich um Fragen auch von weltpolitischer Einflussnahme gibt, da kann eine Vielfalt von Stellungnahmen, die nicht fokussiert wird, nicht wirklich etwas bewegen.
Herr von Studnitz, ich glaube, dass es für auch für die Außenpolitik, für die Politik generell, das Medienbild des jeweiligen Landes auch sehr wichtig, prägend ist. Wie bewerten Sie das heutige Russlandbild in den deutschen Medien? Erkennen Sie das Russland, wie Sie es kennen, in seinem Pressebild in Deutschland? Ist dieses Bild wirklich adäquat?
Ich fürchte, dass Medienbilder, wo immer sie erscheinen, sehr stark sich darstellen nach dem gemutmaßten Interesse der Konsumenten. Dass also nicht ein objektives Bild gezeichnet wird, sondern dass man immer fragt, was kommt an? Und die Medien, die Zeitungen, auch die elektronischen Medien, die wollen ja sich entweder verkaufen oder bei den elektronischen Medien wollen die Einschaltquoten haben. Es interessiert sie nicht so sehr, dass sie etwas darstellen, sondern sie sagen, wie viel Zuschauer, wie viel Leser gewinnen wir damit. Und dadurch, indem man sozusagen etwas antizipiert, was positiv ankommt, entsteht zwangsläufig eigentlich ein falsches Bild. Und es ist sehr schwer, gegen ein solches Bild dann mit wirklichen Fakten zu arbeiten. Und wenn man dann also noch sieht, dass also ein großes Teil der Medien heutzutage nur noch über die sozialen Medien verbreitet wird, wo es eigentlich überhaupt kein Korrektiv mehr gibt, wo sondern nur noch Meinungen verteilt werden und Gefühle und Empfindungen, dann ist es sehr schwer zu sagen, gibt es überhaupt einen objektiven Eindruck. Das ist etwas, was ich immer als Defizit empfinde, auch wenn ich in Russland reise, dass man eben viele Dinge so dann auch anders empfindet, die man dann eigentlich nicht wiedergespiegelt findet in den deutschen Medien. Wobei, ich muss mal bekennen, ich also ein aufmerksamer Leser der Frankfurter Allgemeinen Zeitung bin und ich da immer noch das Gefühl habe, dass man dort also relativ differenziert unterrichtet wird über das, was in Russland geschieht.
Sieht man sich die Umfragen an, dann ist die große Mehrheit der Bundesbürger für ein gutes Verhältnis zu Russland. Sieht man sich die Berichterstattung an, da sind durchgehend Negativberichte über Russland in den Medien. Wie erklärt sich dann, dass diese, sage ich mal verkürzt, Russland-Hetze sich doch dann gut verkaufen soll?
Also ich habe da keine wirkliche Erklärung. Sie haben natürlich recht. Es gibt also tatsächlich dieses Gefühl, wir wollen ein gutes Verhältnis zu Russland haben, das Gefühl ist wirklich da. Und andererseits gibt es dann also, da muss man natürlich auch fragen, wer macht Nachrichten? Und aus welcher politischen Richtung, aus welcher politischen Richtung kommen diejenigen, die Nachrichten machen. Und die sind eben oftmals dann aus einer anderen politischen Herkunft zu erklären, als das, was also so in der breiten Masse der Bevölkerung vorhanden ist. Ich glaube, diese Disparität, die kann man nicht völlig aufheben. Ich habe keine andere Erklärung.
Ja. Ich glaube, es ist schon schwierig, jemanden zu finden, der wirklich eine kompakte Erklärung dafür hätte. Jetzt ein anderes Thema. Heute stehen die deutschen Soldaten in Litauen knapp vor der russischen Grenze. Haben da die Diplomaten, bleiben wir mal in Deutschland, die deutschen Diplomaten, was fundamental verpasst, versäumt?
Das würde ich nicht sagen. Schauen Sie, das ist nun mal eine Aktion, die in der NATO koordiniert worden ist und abgesprochen worden ist. Und wir sind Mitglied des NATO-Bündnisses und müssen auch in diesem NATO-Bündnis unsere Aufgaben erfüllen. Und dazu gehört eben zum Beispiel auch die Stärkung des Sicherheitsempfindens der baltischen Staaten. Konkret im deutschen Fall ist es Litauen, für die Briten ist es Estland und für die Kanadier ist es Lettland. Das heißt, das ist also eine, und die Amerikaner ist es Polen. Das ist also eine Aufgabenverteilung innerhalb der NATO, wo es darum ging, in den unmittelbaren Nachbarländern Russlands ein größeres Vertrauen zur eigenen Sicherheit herzustellen. Was sie aus eigenen Kräften nicht schafften, was aber die NATO als das Bündnis, dem sie angehören, ihnen geben kann. In einem Umfange, und deshalb ist es die Frage, hat die Diplomatie da versagt oder nicht? Nein, sie hat nicht versagt, denn in einem Umfange, der sich im Rahmen des mit Russland vereinbarten, nämlich im Rahmen des NATO-Abkommens von 1997, NATO-Russland-Abkommens von 1997 hält, dass es eben keine permanente Stationierung gibt, sondern die werden nur ausgetauscht, immer wieder. Und dass das und sich unter einer gewissen Obergrenze hält, die eingehalten wird. Das heißt, die Diplomatie hat darauf geachtet, dass es nicht zu einer Destabilisierung des Verhältnisses kommt, sondern dass man sich in dem Bereich bewegt, in dem man sich vereinbarungsgemäß bewegen kann.
Trotzdem, allein schon die Symbolkraft einer solchen Präsenz, wenige 100 Kilometer vor Petersburg, das ehemalige Leningrad, das gerade vor 70 Jahren dann von der Blockade entsetzt wurde. Sie wissen ja, was Leningrad für das russische historische Gedächtnis bedeutet, dieses Trauma. Es ist ein zweiter Holocaust, könnte man durchaus sagen. Und wenn man das bedenkt, wenn man das in einen größeren historischen Kontext setzt, dann ist es aus russischer Sicht fast schon eine Sache der Unmöglichkeit, dass die deutschen Soldaten wieder jetzt vor der russischen Grenze stehen, Bündnisverpflichtungen hin oder her.
Nun gut, aber ich meine, da muss man auch mal sehen, wie viele da sind. Ja? Und ich meine, ich glaube, das ist die Größe von einem Bataillon. Und mit einem Bataillon schaffen sie keine irgendwie auch nur im entferntesten denkbare operative Operation gegen das russische Staatsgebiet. Das ist absurd, die Vorstellung zu meinen, dass da also auch nur eine Provokation drin läge. Ja, wenn, ich meine, wenn wir da reden würden über mehrere Divisionen, wäre, stellte sich die Sache anders dar. Aber wenn die ganze Größenordnung sich um ein deutsches Bataillon dort handelt, das da eine gewisse Führungsfunktion hat, wäre es, ist diese Frage eigentlich, erledigt sie sich von selbst.
Ja, eben, das ist ja die Frage der Symbolwirkung, was ich auch schon angesprochen habe. Jetzt nicht die Frage der eigentlichen militärischen Stärke, der Anzahl.
Nein, aber es kommt auch darauf an, dass durch die Symbolwirkung wirkt darauf hin, dass die baltischen Länder, Völker sich nicht allein gelassen fühlen. Und wenn also nichts da wäre und diese erdrückende Übermacht, ich meine, das ist nun eine erdrückende Übermacht, die das russische militärische Potenzial darstellt, schafft einfach Verunsicherung. Die Verunsicherung entsteht zum Beispiel dadurch, dass ja der russische Präsident erklärt hat, dass Russland verantwortlich sei für alle Russen, wo immer sie lebten, auch im Ausland. Und wenn also 40% der Bevölkerung Lettlands Russen sind und 30% der Bevölkerung Estlands Russen sind und der Präsident erklärt, dass wir fühlen uns für diese Russen verantwortlich, dann fragen sich natürlich diese Länder, im Litauen sind es nur 8%, da ist es etwas weniger, fragen sich diese Länder natürlich, was bedeutet das denn für uns? Was bedeutet das? Und ich finde, das ist keine kluge Politik, wenn zum Beispiel der russische Präsident oder der russische Verteidigungsminister vielleicht auch nur ein Luftwaffenregiment Tallinn nennt. Nach einer Hauptstadt, nach einer Stadt, die einmal zur Sowjetunion gehört hat, zugegebenermaßen, die aber heute eine selbstständige Hauptstadt ist. Stellen Sie mal vor, wir würden ein Regiment in Deutschland Straßburg nennen. Ich meine, was das für einen Aufschrei gäbe in Frankreich. Das kann man nicht machen. Das geht nicht. Und wissen Sie, das sind die Punkte, von denen ich spreche, die Beunruhigung verschaffen. Und da muss dann irgendwo eine Gegenwirkung einsetzen. Und die Gegenwirkung ist dann eben gewesen, dass die NATO gesagt hat, gut, wir geben euch symbolisch auf rotierender Basis, ich wiederhole das, die Zusicherung, dass auch Truppen der NATO dort anwesend sind.
Ich glaube, es ist viel unklüger, die Minderheit in eigenem Lande über Jahre, über Jahrzehnte hinweg zu Bürgern der zweiten Sorte zu erklären, wie die russischen Minderheiten in den baltischen Staaten, sie dann auch mit Alien-Pässen etwa abzuspeisen, denen dann die Pflege der Sprache, der Kultur zu erschweren oder sie dann auch direkt zu provozieren, herauszufordern, wie zum Beispiel durch diese von der lettischen Regierung unterstützten Waffen-SS-Legionäre Aufmärsche in der Innenstadt von Riga. Aber das nur nebenbei gesagt. Aber im Hauptpunkt, sehen Sie wirklich jetzt Anhaltspunkte für eine russische Bedrohung der baltischen Staaten? Gibt es da tatsächlich greifbare Anzeichen dafür, dass Russland in den baltischen Staaten militärisch einfallen sollte?
Ich glaube heute nicht. Ich glaube heute nicht. Die Tatsache, dass also diese baltischen Staaten Teil der NATO sind, ist eine hinreichende Sicherung gegen so etwas. Aber dass es eben solche Versuchungen geben kann, das haben wir in der Ukraine erlebt. Zumal in der Ostukraine. Nehmen wir auch die Krim. Ich meine, erst hieß es, das seien also irgendwelche undefinierten grauen, grünen Männlein gewesen. Und nachher stellt sich fest, dass das waren eben doch Soldaten aus der Basis Sevastopol, die ohne Hoheitsabzeichen dann in der Krim die Sicherheit übernommen haben. Ja, wissen Sie, das sind die Dinge, wo man, wie ich vorher gesagt hatte, in den internationalen Beziehungen Vertrauen verletzt und Unsicherheit schafft. Und ich glaube, das ist das, was wir in Europa heutzutage wirklich vermeiden müssen, dass wir derartige Unsicherheit in anderen Ländern erzeugen. Das erzeugt dann im nächsten Schritt als Reaktion unkontrollierbare Reaktionen, die man nicht haben will, die ganze Sache nur noch verschlimmern.
Herr von Studnitz, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Bitte schön.
Herzlichen Dank.
Das war der RT Deutsch Podcast.